Namaṁ Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Gaurani Vrajarine Nirvishesha Shunyavadi Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Krishna Deva Gadadha Shivasai Gora Bhakta Vinda Vandeham Shri Guru Shri Juta Parakamalam Shri Guru Vaishnavamsa Shri Rupam Sagradatam Sahagana Nagunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Sahadhutam Paditana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Nanda Shri Vishakam Vidam Sam Pashupala Varinya Nandano Varamitam Muhu Ataye Yuvam Pavatu Pranayo Bhave Bhave Pavato Eva Padambuje Shume. O Prinz und Prinzessin der Gopas, immer wieder aufs Neue bete ich zu euch um diese eine Segnung. Lasst mich Leben für Leben, Geburt nach Geburt, euren Lotusfüßen dienen. Prachinanam bhajanam matulam duskaram shrinvato me nayasena jvalita hridayam bhakti lesha lasasya vishvadrishim magahara tavakana karunya vichim asha bindukshitamidam Ich bin sehr schwach und zu faul, um nur das kleinste bisschen hingebungsvollen Diener auszuführen. Wenn ich höre, was für schwierige Dienste vollkommene große Devotis zu alten Zeiten gemacht haben, brennt mein Herz vor Verzweiflung. Aber, o Herr, Töter von Ager, wenn ich höre, dass die Wellen deiner Barmherzigkeit jeden überspielen, nicht nur den Halbgott Brahma, sondern sogar das unbedeutsamste Geschöpf, dann wird mein Herz mit einem kühlenden Tropfen von Hoffnung besprenkelt. Radha Damodara Preshta Radhikar Vashabhanavi Samasta Balavi Brinda Damilottang Samalika Krishna Priya Vali Mukhya Gandhava Lalita Saki Vishaka Sakya Sukhini Arihrit Pringamanjari. Shrimati Radharani ist bekannt als Radha, sie, die Lord Damodar lieb ist. Damodar ist der größte Verehrer der Tochter König Prishabhanus. Sie ist die Girlande aus Malika-Blumen auf dem dekorierten Haarzopf der Gopis von Braja, die allererste von Krishnas Geliebten, eine expertise Sängerin und Musikerin. Sie, diese Radha, ist Lalitas Freund. Sie freut sich über die Freundschaft von Vishakas. Und und ihr Herz ist wie eine Blume, die die schwarze Biene von Lord Haris Herzen anzieht. Ich möchte heute sehr gerne über die verschiedenen Dimensionen des heiligen Darms sprechen, des Ortes. Ein Darm ist ein ganz interessanter Begriff, kann mehrfaches bedeuten. Einmal heißt Darm der Wohnort Gottes, wo sich Gott aufhält. Darm kann aber auch der Wohnort eines Devotees sein, eines Geweihten sein, der oder die an einem bestimmten Ort Krishna verehrt. Und wir werden davon sprechen. Darm kann aber auch der Ort sein, wo Krishna in der Welt erscheint und für gewisse Zeit seine transzendentalen Spiele ausführt und dann weiter die Welt verlässt und zurück in sein Reich, in der spirituellen Welt zurückgeht. Darm kann also, um es einfach zu machen, drei Dinge bedeuten. Die spirituelle Welt, wo sich Krishna aufhält, der Aufenthaltsort Gottes hier auf dieser Erde und der Wohnort eines Devotees, der Krishna dort verehrt. All das sind verschiedene Bedeutungen von Dharms und wir werden ein bisschen über diese Dinge sprechen. Wir sehen immer wieder, dass Devotees ihre Lebensräume so gestalten wollen, dass Krishna sich dort wohlfühlt. Sie versuchen, den Altar an einem wichtigen Ort in der Wohnung zu bringen, hier die heilige Pflanze direkt ans Fenster zu stellen und nicht den eigenen Schreibtisch. Sie versuchen, einen Wohnort zu machen, der Krishna zentriert ist, wo sich Krishna im Mittelpunkt fühlt und wo sie Krishna dienen können. Diese Idee, seinen Lebensumstand zu gestalten, auf eine Weise, dass Krishna im Mittelpunkt steht, finden wir auch bei den sehr großen Devotees, die über sehr viel Land verfügten. Zum Beispiel Rupa und Sanatan Goswami, als die in Godadesh lebten, in Ramakeli, hoben sie mit ganz vielen Arbeitern zwei große Seen aus, die sie Radhakund und Syamakund nannten. Und sie wollten damit Vrindavan, den Aufenthaltsraum Gottes, in ihren Lebensbereich nach Bengal bringen. Der wohl interessanteste, kulturell auch durchaus, sagen wir mal, brisante Versuch, Krishnas ewiges Reich in diese Welt zu bringen, wurde unternommen im 16. Jahrhundert von einem König, der sein gesamtes Königreich in ein Königreich Gottes verwandelt, ist der König Birhambir, der Vishnupur gestaltete. Vishnupur war ein Ort im Wald, in dem lebte dieser König, der zu der damaligen Zeit mehr ein gewaltiger Bandenfürst war. Es war sein Königreich war der Ort von Strauchdieben und Dieben. Birhambir taucht das erste Mal in der Geschichte auf, der Vaishnava war es, als er eben noch ein Diebeskönig war, ein Robin Hood, könntet ihr sagen. Vielleicht ist das nicht die richtige. So will ich das nicht sagen. Robin Hood war vielleicht, ist kein gutes Beispiel. Also richtig ein, ja, wie sagt man das? Ja, es war was anderes als den Begriff, den du benutzt hast, weil er hatte richtig ein Königreich unter sich. So, er fragte dann einen Astrologen eines Tages, wann kommt die nächste Karawane durch mein Königreich, dass ich sie berauben könnte? Und der Königsastrologe sagte ihm, es kommt ein unglaublicher Schatz vorbei. In den nächsten Tagen, vielleicht ein Tagesritt von hier, wird der größte Schatz, den du je gesehen hast, vorbeikommen. Dieser Schatz wird in einer Holztruhe transportiert sein, der auf einem Ochsenkarren, welcher von 6 Ochsen gezogen ist, durch dein Königreich kommt. Es gibt ein paar Soldaten, nur wenige. Es sind 6 Lanzenträger und Bewaffnete, und es ist ein leichtes Spiel. Du brauchst gar nicht eine offene Konfrontation herbeiführen. Du kannst die einfach stehlen in der Nacht. Ihr wisst, was in der Holztruhe waren. Da waren die auf Palmblatt aufgeschriebenen Werke der Goswamis von Vrindavan drin, die dann von Srinivas Acharya, Narottam Das Thakur und Syamananda Pandit von Vrindavan geleitet worden nach Bengalen. Der ganze Schatz der Gaudiya Vaishnavas, der geweihten Krishnas, der schriftliche Schatz, wurde also in Palmblatt-Manuskripten nach Bengalen gebracht, um dort zu einer, die Vaishnavas zu vereinen mit einer einheitlichen Theologie. Die brauchten die gleichen Bücher und die gleichen Schriften dazu. So, Birhambir ließ diese Truhe stehlen, und die Vaishnavas waren verzweifelt, aber der ganze Schatz, das ganze Werk Rupa und Sanatan Goswamis und der Goswamis von Vrindavan, drin in dieser Truhe. Sie gingen dann verzweifelt weiter, nur einer blieb in diesem Waldkönigreich, der Srinivas Acharya. Er begab sich auf eine Spurensuche, die ihn schließlich an den Königshof führten. Und der König hatte diese Holztruhe inzwischen knacken lassen oder aufbrechen lassen und gemerkt, mein Gott, das sind heilige Schriften, ich habe heilige Menschen bestohlen. Jetzt werde ich eine höllische Zukunft haben. Und dann kam Srinivas Acharya an seinen Königshof und wies sich aus als der rechtmäßige Besitzer dieses Schatzes. Der König wurde dann im Dialog oder in der Auseinandersetzung oder in dem Gespräch mit Srinivas Acharya, was sich ergab, ein Geweihter von Srinivas Acharya, und dermaßen überzeugt, dass er sein Königreich umgestaltete in Vrindavan. Es gab dort 7 große Berggipfel, und da baute er jeweils eines der großen Tempel Vrindavans auf. Tempel für Madan Mohan war im Mittelpunkt, und darum ein Tempel für Gopinath und Radharaman und den 7 großen Tempeln von Vrindavan. Jeden Abend war der König dann da in dem größten der Tempel, das war der Tempel von Madan Mohan, und sang ein Artik-Lied. Wollt ihr wissen, wie die letzte Strophe des Artik-Liedes hieß? Er sang: Oh, Madan Mohan, wenn du jemals dein Königreich verlassen würde, würde es wieder zu einem wilden Wald mit Dieben verkommen. Nur dadurch, dass du hier bist, Madan Mohan, das Zentrum dieses Königreichs, ist dieses Königreich ein Königreich von Geweihten. Birhambir verbreitete dann das Chanten der heiligen Namen, und ob ihr es glaubt oder nicht, durch Regierungsverordnung wurde angeordnet, dass in seinem Königreich eine bestimmte Anzahl von Runden von jedem gechantet werden musste, auch dem allereinfachsten Farmer. Sein Nachfolger Govind Singh verordnete dann, dass die Anzahl erhoben wurde und jeder musste 64 Runden chanten. Jeden Tag. Das war ein Vaishnava Königreich. Die sich nicht mit diesen Regeln einverstanden erklären konnten, wurden dann umgesiedelt. Nicht? Also Leute aus den anderen Königreichen, die das wollten, wurden eingesiedelt und diese wurden dann ausgesiedelt und hatten dann ein Grundstück und ein Haus in einem anderen Königreich. Das war nicht ganz unproblematisch. Manche Nachbarstaaten sahen, dass der einst so gefürchtete Räuberkönig Birhambir ein großer Vaishnava geworden war und griffen einmal zur Morgenstunde das Königreich an, um es zu annektieren, also sich gewaltsam einzuverleiben. Und zu dem Zeitpunkt kam ein Wunder, was ich erst gestern habe ich wieder drüber nachgedacht und mich erinnert. Ich habe es vor langer Zeit mal gelesen. Das hat der Nachbarkönig so geplant, seinen Angriff, dass das ganze Königreich noch am Chanten war und im Morgenprogramm war. Also die hatten keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Nicht? Und als die Armeen aufzogen, wisst ihr, was da geschah? Da wurde ein einsamer Reiter wahrgenommen, der aus dem Tempelraum in die Stallungen des Königs ging, sich das königliche Pferd holte und dann losritt. Und jetzt kommt es. Er ritt zu zwei riesigen Kanonen hin, sattelte sich die Kanonen auf das Pferd, es war ein enormes Pferd, also stärker noch als ein belgischer Kaltblüter, also diese mega panzerähnlichen Pferde, nicht? Hat diese Kanonen an einen strategisch günstigen Ort geschleppt, auf den Festungswällen, und dann wurde von den Festungswällen geschossen. Und das feindliche Heer in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Dann kam und das ganze Königreich war am Chanten und im Morgenprogramm. Nur dieser eine einzige einsame Reiter hat eine ganze Armee von Feinden konfrontiert und sie in die Flucht gejagt. Und als das Ganze vorbei war, war nicht mehr zu finden. Birhambir ging ganz dankbar in den Tempel hinein von Madan Mohan. Und wisst ihr was? Im Tempel von Madan Mohan ruf ich nach Salpeter. Und ist das Salpeter oder Schießpulver? Ne? Und an dem Gewand des Herrn wurden versenkte Stellen, also angebrannte Stellen, gefunden, wie sie gefunden werden, wenn jemand an Kanonen hantiert.
Schmauchspuren.
Also das wird immer noch erzählt. Da gibt es Lieder drüber, wie Madan Mohan selber, als seine Devotis sich nicht selber verteidigen konnten, weil sie in Bhakti-Ausübung waren, wie Madan Mohan selber eingeschritten ist und selber eigenhändig sich nicht zu schade war, die Kanonen anzuzünden. Und habe ich gerade gestern oder heute Morgen wieder mich erinnert, dann habe ich es noch nachgeforscht, um euch auf keinen Fall etwas Falsches zu erzählen, sondern nur historisch Gesichertes zu sagen. So war das. Madan Mohan selber, Krishna selber, der Herr von Vrindavan, ist also in diesem Königreich erschienen und hat dann diese Tätigkeit ausgeübt und das Königreich zu verteidigen und war also ganz und gar gegenwärtig. Darauf kommt es mir an, in diesem nachgeschaffenen Ebenbild von einem heiligen Reich. Mein spiritueller Meister hat ebenfalls heilige Dams in dieser Welt geschaffen. Ich kann mich daran erinnern, dass er sagte, nun haben wir Tempel in Zürich, in Hamburg, in Paris, in Stockholm, in New York. Aber diese Tempel liegen nicht in der materiellen Energie, sondern sie liegen in der spirituellen Welt, weil dort Krishna gegenwärtig ist und sie somit zu heiligen Dharmas, zu heiligen Orten geworden sind. Das ist ein Beispiel aus der modernen Zeit. Nun, heilige Dharmas haben gewöhnlich, und da muss ich mal Hilfe nehmen von diesem großartigen Buch, 5 Manifestationen. Es geht zuerst einmal Goloka Dham, das ist das Zentrum der spirituellen Welt. Chaitanya Mahaprabhu spricht über Goloka Dham in seiner Unterweisung zu Sanatan Goswami. Er sagt, Goloka Dham gibt es in das Zentrum der spirituellen Welt. Und er gibt dann eine Karte an von der spirituellen Welt. Er sagt, die spirituelle Welt ist wie ein vielblättriger Lotus mit den Vaikuntha-Planeten in den Außenbezirken. Und diese Vaikuntha-Planeten, in denen eine Erweiterung Krishnas, nämlich Narayans, liegt, sind angeordnet um dieses Zentrum, was sozusagen der Blütenkranz der Lotusblume der spirituellen Welt ist. Und dort im Inneren ist Krishna in seiner ursprünglichen Form, in seinem ursprünglichen Ort, Sri Vrindavan Dham oder Goloka Vrindavan. Nun, dieses Königreich Gottes erscheint, wenn Krishna in die Welt kommt, in dieser Welt, und heißt denn Boma Vrindavan. Boma heißt so viel wie Erde, ne? Der Erdplaneten. Ihr könnt euch vorstellen, wenn, könnt das vergleichen, wenn damit, dass wenn ein Königin sein Königreich verlässt, in der alten Zeit berührte er dann niemals den Boden des anderen Königreiches, sondern es musste ein Teppich herbeigebracht werden, sodass er auf dem Teppich war. Es wurde meistens auch ein weißer Schirm getragen, nicht, damit die, denn das war der so gewohnt, das waren die Fürsten der alten Zeit. So, wenn Krishna kommt als König aller Könige und Goloka Vrindavan verlässt, dann kommt er hier auf die Erde ins sogenannte Bhoma Vrindavan und bringt sozusagen sein spirituelles Königreich mit sich. In der Gaga Sanghita, ein Werk, was hier bei Bhavini in der zweiten Reihe der Bücher auf der im zweiten Fach von der rechten Seite gesehen zu sehen ist, ne, die Gaga Sanghita, hören wir davon, wie Krishna sein Dham mitbringt, wenn er erscheint. Und zwar sagt Krishna zu Radharani in Goloka Vrindavan, ich werde bald erscheinen in dieser Welt, bitte komm mit. Und Radharani sagt, nein, ich kann nicht dort hinkommen, wo nicht Vrindavan ist. Da muss die Yamuna sein, der Govardhan wächen, und dann gehe ich. Und dann sagt Krishna zu seinem heiligen Dham mit der Yamuna und Govardhan, ihr habt Radhas Wunsch gehört, bitte erscheint in dieser Welt und werdet dann zu Boma Vrindavan. So sehen wir dann hier in der Welt den heiligen Berg Govardhan und den heiligen Fluss Yamuna und so weiter. Boma Vrindavan. Nun, wenn Krishna diese Welt wieder verlässt aufs Neue, dann geschieht etwas ganz Interessantes. Dann vergeht oder dann zieht sich das manifestierte Königreich Gottes, was er mitgebracht hat, zurück und kommt in den sogenannten unmanifestierten Zustand. Um es einfach zu machen, die Badegats, die aus Juwelen bestehen, sind nicht mehr sichtbar. Man sieht da nur gewöhnlichen Staub, wo vorher Paläste aus Gold und Diamanten und Saphiren standen. Da sieht man das nicht mehr. Das wird sogenannt unmanifestiert. Es ist genau wie, wenn sich jetzt unser Kunya Bihari einen Unsichtbarmantel anziehen würde. Es gibt solche in den bei Harry Potter, ne? Die tut man sich so überstülpen und dann ist er weg. Ne? So, dann ist er unmanifestiert. Er sitzt noch hier, aber er ist nicht mehr manifestiert. Ne? So ist es, wenn das, wenn Krishna diese Welt verlässt, Boma Vrindavan verlässt, dann wird Boma Vrindavan unmanifestiert und es wird zum Drishyaman Dham. Was ist das? Drishyaman Dham ist das Dham, was wir mit den Augen sehen können. Hinter diesem sichtbaren Dham jedoch ist das jetzt unsichtbar gewordene Königreich Gottes. Und entsprechend der Hingabe eines Pilgers ist es möglich, dass dieses unsichtbar gewordene Dham durchscheint und in gewissen Prozentsätzen sichtbar wird. Wir hören hier von, einmal da gab es einen sehr wohlhabenden Mann, den Kaiser des damaligen Indiens, der Kaiser Akbar, der kam zu Raghunath Das Goswami und sagte, ich möchte Dienste hier tun in Vrindavan. Und Raghunath sagte, ja, was kannst du dir vorstellen? Ja, ich könnte alte Tempel ausbessern. Also derzeit saßen sie in einem Badegat an der Yamuna. Raghunath Das Goswami, der Zugang hatte zu dem Uppercut, dem nicht manifestierten Darm, sagte, ich glaube, du hast nicht genügend Geld, um einfach nur eine einfache Ritze in einer Treppe oder einem Badegat zu reparieren. Du hast nicht genug Geld dazu. Du bist sehr arm. Denn Vrindavan ist ganz und gar spirituell. Was sagt der Akbar? Ich sehe aber nur ein recht ländliches, dörfliches Gebiet hier. Und da lächelte Raghunath Goswami, weil er sah, hinter dem, wie das Darm sich jetzt den Augen zeigte, dem Drishyaman-Darm, dem gesehenen Darm, das ewige Königreich Gottes. Und für eine kurze Zeit zog er den Vorhang weg von dem ewigen Königreich Gottes und zeigte dem Kaiser, was er sah. Und er sah, wie der Boden funkelte mit allerkostbarsten Juwelen, Lapis Lazuli, Chintamani Juwelen und so weiter und so fort. Und er hatte Einblick in das Königreich Gottes, was erschienen war, als Krishna erschienen war, aber eine Stufe höher ins Unmanifestierte hineinging, wie beim Kunya Bihari, der unter dem Zaubermantel verschwindet, ne? Und nicht mehr sichtbar ist, nicht manifestiert ist. Das sah Akbar und dachte, ja, ich bin sehr höchst unwürdig und meine königlichen Schatzkammern sind nicht in der Lage, auch nur ein bisschen Service hier im Königreich Gottes zu machen. So, dieses Drishyaman Dham, das ist das, was wir sehen können, war also sagen wir mal so, das ist das, was wir heute sehen können mit unseren Augen. Das heißt, wenn ein normaler Mensch nach Vrindavan geht, einmal hat mich mein Neffe, der Sohn von Vaidyanath Prabhu, besucht in Vrindavan und hat mich dann so, das ist ein sehr, sehr liebenswürdiger Mensch, hat mich so beiseite genommen und hat gesagt, so, Onkel Satchinandan, sag mal, ich bin jetzt in Vrindavan, aber ach, ich sehe einfach hier so viel Schmutz. Ich sehe so viel Betrügerei und alle laufen den Rupis nach. Und er war fast ein bisschen enttäuscht. Er hatte im Westen so viel Gutes über Vrindavan gehört. Und ich sah dem Yamadasudan, du siehst, was du mit den Augen sehen kannst, aber Krishna können wir nicht mit den Augen so sehen und auch Krishnas ewiges Darm können wir nicht mit den Augen sehen. Den können wir nur sehen durch Dienst. Jetzt zieh dir mal deine Schuhe aus und jetzt mach mal einen Dienst hier. Geh zu Fuß wie ein demütiger Pilger und auf ein Parikram um Varshana. Und ich hatte keine Zeit, mit ihm zu gehen. Ich hatte was anderes. Und er war dann für mehrere Stunden mit Devotees unterwegs, sang die Namen Krishnas in Vrindavan, in Varshana, hörte über Krishna und führte die verschiedenen Vorgänge des Bhakti-Yogas aus und kam dann am Abend, als die Sonne unterging, zu mir. Und wir gingen dann aufs Dach und schauten uns den Sonnenuntergang an und sagte, ich hab's gesehen. Ich hab's ein bisschen sehen können von dem, wo du immer sprichst. Durch hingebungsvolles Dienen hat sich mir das ewige Darm ein bisschen offenbart im Herzen. Und dann ist es sichtbar geworden. Yeya tamang papatyam te, in dem Maße, wie du dich Krishna hingibst in Vrindavan, in dem Maße offenbart er sich und auch sein Darm. Wenn du aber ohne Devotional Service und ohne Hingabe nach Vrindavan gehst, und dann beißt du auf Granit. Also dann siehst du das Moderne, ein modernes, staubiges Dorf in Uttarpradesh und musst manchmal enttäuscht sein von deinem Besuch. Also das war jetzt das dritte Darm. Wir haben von dem Goloka Vrindavan gesprochen. Wir sind dann zu Boma Vrindavan gegangen und wir sind dann darüber übergegangen, was aus Boma Vrindavan geschieht, wenn Krishna verschwindet. Es wird das sogenannte Aprakat, das nicht manifestierte Darm, was jedoch noch zugänglich ist durch die Vorgänge des Bhakti. Nicht? Das ist sehr wichtig. Wenn du nach Vrindavan kommst, dann vergiss nicht, in deinem Reisegepäck die große Entschlossenheit mitzunehmen, dort Service auszuüben. Ohne Service, wenn du als Genießer kommst, als Tourist und irgendwas Spirituelles erwartest, wirst du nicht in der Lage sein, Vrindavan richtig zu verstehen. Srila Prabhupada schrieb einmal einem Schüler, wenn dein hingebungsvolles Dienen reifer wird, wirst du Krishna mehr und mehr sehen. Und du wirst mehr und mehr die Eigenschaften des heiligen Landes von Braja erkennen können, wenn dein hingebungsvolles Dienen heranreift. So, dann gibt es das vierte Art von Darm. Könnt ihr noch oder wird es zu technisch? Das Darm im Herzen eines großen Devotees. Als Shukadev Goswami die Geburt Krishnas in dieser Welt beschrieb, hat er etwas sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, Sabiprat Purushang Dhamma Brajamano Jataravi. Vasudev, dieser große Devoti, der Vater Krishnas, meditierte zuerst einmal über Krishna, der dann in seinem Herzen erschien mit einem transzendentalen Ausstrahlung und somit so leuchtend wurde wie die Sonne. Es gibt einen anderen Vers, wo Yudhishthira zu seinem Onkel Vidura sagte, Onkel, du bist zurückgekommen von einer langen Pilgerreise zu verschiedenen Pilgerorten, Dharms. Was ich aber sehen kann, ist, dass dein Herz jetzt, das geht nicht, sorry für die tapehörende Nachwelt, ich werde hier ein bisschen enthusiastisch. Was ich aber sehen kann, ist, dass die Pilgerorte nicht mehr da draußen sind, die du besucht hast. Ich kann sehen, dass dein Herz zu einem Darm geworden ist, weil dort Krishna residiert. Können wir das nicht sehen bei einem großen Devoti, wenn wir mit richtigen Devotis zusammenkommen? Die haben eine Ausstrahlung. Was ist denn die Ausstrahlung? Woher kommen die? Was haben die für eine Creme benutzt? Gar keine Creme. Sie haben Krishna im Herzen. Und von Krishna im Herzen verbreitet sich eine transzendentale Ausstrahlung, weil Krishna dort gegenwärtig ist in ihrem Herzen. Yudhishthira sagt so, drückt das aus. Ja, und dann gibt es noch heilige Orte, und ich finde, diese Orte sind von einem, das sind Orte, wie sie ein großer Devoti in dieser Welt geschaffen hat. Ich habe hier ein Zitat, was ich euch gerne vorlesen möchte. Entschuldigt bitte. Srila Prabhupada hat beispielsweise Sitzorte in seinen Tempeln, also wo er sich aufgehalten hat. Wenn ihr heute in diese Orte hineinkommt, zum Beispiel in Bhakti Vedanta Manor, und die Tür aufmacht, kann ich mal gerade Wasser. Toshita, da ist Wasser, wenn du. Ich habe gerade so einen Frosch im Hals. Und eine Schnecke vielleicht. So. Wenn ihr da diese Türen aufmacht, wo sich Prabhupada aufgehalten hat, und in das Zimmer hineingehen, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, was da passiert. Ihr verlässt die Welt und geht in eine neue Welt hinein. Ich habe auf meinen Seminaren über Sacred Space einmal einen Filmausschnitt gezeigt aus einem Buch, das heißt Narnia. Es ist verfilmt worden. Da geht die Lucy nichts ahnend in einen Kleiderschrank hinein und tut sich durch die, um sich beim zu verstecken vor ihren Brüdern. Sie haben da Versteckspiel gespielt und sie geht so durch die Garderoben hindurch und geht plötzlich raus aus dem Kleiderschrank in ein verzaubertes Land, die Welt Narnias eben. So, das ist so ungefähr geht das im Tempel, wo Prabhupada gewesen ist. Oder du kommst in einen Tempelraum. Wir haben das gesehen in Australien, in Sydney. Wir sind da durch diese Stadt gegangen und haben uns zum 50. Mal das australische Grußwort anhören müssen, no worries, mate. Sind da in den Tempel gegangen und da waren wir wirklich frei von der australischen, dem australischen Einfluss. Das sind einfach Orte, die geschaffen wurden durch Verehrung. Und das kann man wirklich spüren. Und ich glaube, solch ein heiliges Dharma kann unsere Bhavini hier schaffen und schafft unsere Bhavini hier. Das ist hier in Tegel, leben wir aber durch regelmäßige Verehrung, die gemacht wird auf dem Altar und auch die Tulsi verehrt wird, kann dieses Zimmer, was gerade mal ja so ein paar Quadratmeter groß ist, wie groß würdest du sagen, Bhavini, 20 Quadratmeter oder? Ja, oder 25 oder? Das kann wirklich durch die Verehrung, die hier geschieht, und auch durch das Singen der heiligen Namen in einen spirituellen Ort umgewandelt werden. Und ich wünsche unser Bhavini viel Erfolg in diesem Versuch oder in dieser Bemühung, Krishna-Bewusstsein hier zu manifestieren. Ich kenne Bhavini jetzt einige Zeit schon. Sie hat mir eigentlich geholfen, ein neues Gesicht zu entwickeln. Ich bin auf Internet jetzt gegenwärtig im Webspace und Bhavini ist unsere Grafikerin, die das hervorragend entwickelt, dass also ganz viele Leute sehr, sehr begeistert sind von diesen der Art, wie sie es präsentiert. Sie macht auch CDs und eigentlich überall in Deutschland, wo Grafik grafischer Design im spirituellen Kreisen benutzt wird, also bei den Devotees wird Bhavini als allererste Adresse kontaktiert. Und ja, wenn es keine Besserwisser geben würde, würden alle ihre Vorschläge angenommen werden. Das war jetzt ein kleiner Seitenhieb auf die menschliche Wirklichkeit, das kann man sich aber ersparen. Also ich bin Bhavini persönlich sehr, sehr dankbar und wünsche ihr wirklich alle nur erdenklichen Segnung für ihren Umzug nach Berlin. Berlin ist wie ein, ich will mal sagen, Berlin als Stadt ist wie ein Ochse im Rodeo. Im Rodeo gibt es da werden so Ochsen zugeritten und die Regel ist, wenn man sich länger als 9 Sekunden auf dem Rücken eines wilden Ochsen halten kann, dann ist man gut, dann hat man gewonnen, nicht? So Berlin hat diese Natur eines wilden Bärens, man muss lernen, wie man ihn reitet. Was man unbedingt lernen muss, ist, dass man Sattvaguna, eine kleine Insel von Sattvaguna, hineinsetzt, weil die ganze Stadt unglaublich rajasisch ist und auch tamasisch ist. Ne? Also sehr, es fällt wirklich auf. Berlin ist die Stadt in Deutschland, die niemals schläft, zum Beispiel. Und es ist sehr wichtig, dass man, wenn man in dieser Stadt lebt, dass man genau, dass man so etwas wie einen spirituellen Plan hat, wie man weiter auf dem wilden Bär bleiben kann und nicht runtergeworfen werden muss. Das heißt, man muss sehen, dass man einen sattvischen Lebensstil entwickelt, wo man dafür sorgt, dass der Baum des Lebens gut versorgt ist, also dass die spirituellen Wurzeln regelmäßig versorgt werden, dass man physisch fit bleibt. Du hast ja hier einen super schönen See direkt vor der Haustür, man da spazieren geht, dass man sieht, dass man Kontakte pflegt in Berlin und dass man auch schaut, dass man etwas tut für andere. Nicht? Dann hat man einen starken Baum des Lebens. Wenn der Baum des Lebens nicht stark versorgt wird in Berlin, und das heißt, wenn diese 4 Bereiche, unsere spirituellen Wurzeln, unser physisches Wohlergehen und unser emotionales und soziales Wohlergehen nicht richtig versorgt wird, dann kann Berlin eben dadurch, dass es so rajasisch und tamasisch ist, sehr anstrengend sein auf die lange Sicht. Es gab in Deutschland zu meiner Zeit, als ich noch jung war, einen Begriff, der hieß Berlin-Koller. Das war die Erscheinung, die alle Berliner kannten, dass die irgendwann einfach wurden die von dem Berlin-Koller erfasst und mussten aus der Stadt raus, um nicht verrückt zu werden. Das ist, die Stadt ist unglaublich weltmännisch und unglaublich freundlich, aber man muss hier sehen, dass man eine kleine Insel von Sattva einhält, sonst begräbt einen das, und vielleicht hast du schon gespürt, man wird unruhig und unzufrieden und so weiter. Es gibt in Berlin, das ist auch sehr nice, viele Devotees, und unser Tempel ist für kurze Zeit in die unmanifestierte Phase gegangen, aber das ist auch ganz normal für Berlin, das ist schon das 10. Mal so geschehen. Jetzt kommt es wieder in die manifestierte Phase. Und wir sind gerade in ernsthaften Gesprächen, dass wir allmonatlich eine Spreeartig anfangen in Berlin, nicht? Um eine spirituelle ökologische Botschaft an die Berliner zu geben, dass alle Gewässer verbunden sind, letztendlich mit Mutter Ganga und Yamuna und so weiter. Und da wirklich schöne Sachen machen. Wir haben vor Berlin ein wunderschönes Damaschloss, wo wir aus meiner Sicht gesehen unser bisher schönstes Goponi-Festival in diesem Schloss gefeiert haben. Und ja, bitte nimm mit von mir in dieser Vorlesung einen heiligen Ort schaffen durch spirituelle Kultivierung deines spirituellen Lebens. Da muss man, also ich möchte das wirklich ans Herz legen. Glaub mir, ich kenne Berlin sehr gut. Da muss man wirklich so wie ein Architekt oder wie eine Grafikerin, die einen Auftrag erfüllen muss, um zu überleben, muss man hier sein spirituelles Leben ausführen und eine kleine Oase schaffen und dann sehen, dass die anderen drei Bereiche, also die übrig gebliebenen Bereiche, physisches und emotionales und soziales Wohlergehen, dass das versorgt ist. Und dann ist Berlin eine Oase, wirklich wunderbar, weil die Leute sind sehr, sehr offen hier, also sehr offen, ausgesprochen offen, wie in keiner anderen Stadt Deutschlands. Und es ist auch so ein nicer Spirit unter den Leuten und du wirst dann sehr, sehr glücklich werden und so weiter. Was wir noch bringen sollten, das weiß ich jetzt, du brauchst hier noch Staub von Vindarin. Hast du?
Ja, ich nehme mit ein.
Ach, klasse. Ja. Ach, dann ist gut, dann kannst du. So. Toll. Das ist, was ich sagen möchte zu heute. Gibt es irgendwelche Fragen, die ihr zu den Themen, die angesprochen wurden, haben könntet? Ich glaube, es ist interessant, diese verschiedenen Dimensionen eines heiligen Raumes. Ne? Und das ist interessant, dass man das macht. Mhm. Ja, ich habe Peter gesehen und dann habe ich Banu Nandini gesehen. Yes?
I ask in English.
You can ask in English, yes.
I'm trying to grasp this unmanifested when Krishna comes here, he's leaving Goloka Vrindavan and coming here and then staying here always, but always there. Can we consider that like a shadow? Like when Ravana took Sita, he took a shadow Sita. And Abhimanyu Narivada in there.
Yeah. Na, Krishna is gleichzeitig in Goloka Vrindavan and here. Als Narada Muni Krishna in Dwaraka besuchte, sah, dass Krishna gleichzeitig in allen 16.108 Palästen gegenwärtig war und sah ihn, wie er gleichzeitig in verschiedenen Tätigkeiten beschäftigt war. Es war der gleiche Krishna, der in verschiedenen Wohnbereichen und Lebensbereichen war. Er sah ihn, wie er auf Pferden ritt, er sah ihn, wie er Schach spielte, er sah ihn zu, wie er seine Söhne verheiratete, er sah, wie er den Brahmanas große Spenden in Form von Kühen und Kuhhirten gab, alles gleichzeitig. Das ist sehr schwierig für uns zu verstehen. Wir können vielleicht noch gerade verstehen, wie Krishna, sagen wir mal, gleichzeitig in verschiedenen Herzen gegenwärtig ist. Nicht? Aber wie Krishna sich erweitert und in all seinen Erweiterungen unterschiedliche Aktivitäten ausübt, gleichzeitig ist sehr schwierig zu verstehen. Und es ist der gleiche Krishna. Der gleiche Krishna. Und da müssen wir uns dann so ein bisschen die Frage stellen, über eine andere Frage, die mit dem Darm zu tun hat. Können wir wirklich sagen, dass das heilige Darm, der Aufenthaltsort Gottes, dass der eine hier ist und der andere da? Also hier in Goloka Vrindavan und hier in der Welt. Krishna ist allgegenwärtig und so ist sein Darm auch allgegenwärtig. Dass, wenn wir sagen, Krishna ist aus der spirituellen Welt hier in die materielle Welt erschienen und sein Darm ist mit ihm von der spirituellen Welt in die materielle Welt gekommen. Meinen wir damit im Grunde genommen, dass er einfach von einer höheren Dimension, der spirituellen Dimension, in eine Dimension, die uns zugänglich ist, diese, die aus den sichtbaren Sinnesobjekten besteht, hier in die Welt gekommen ist. Ja, ist gleichzeitig da. Weißt du, wenn Krishna nicht unvorstellbar wäre, wäre er nicht Krishna. If Krishna wouldn't be inconceivable, he wouldn't be Krishna.
Noch ein kleiner Verlauf im letzten Teil. When we want to build this sattvic situation, but we should serve Krishna through this situation. Is it proper or okay to ask him to get into the situation where we can be more sattvic in our lifestyle?
Ja, es ist so, dass ein sattvischer Lebensstil für die meisten die beste Voraussetzung für ihren Dienst bietet. Der sattvic lifestyle is for most of us the best condition in which we can render service. Man unterscheidet im Krishna-Bewusstsein zwischen zwei Arten von Bhakti. Bhakti ist etwas, was man für Krishna tut. Bhakti ist eine Tätigkeit, die willentlich für Krishna getan wird. Nicht zufällig, sondern willentlich. So, es gibt zwei Arten dieser Bhakti. Gona Bhakti und Mukhya Bhakti. Die eine Art der Bhakti ist direkt, wie zum Beispiel das Hören und das Chanten. Und die zweite Art ist indirekt. Das heißt, dass man Umstände schafft, indem man seinen Devotional Service schaffen kann. Wenn du also deinen Schreibtisch und dein Zimmer aufräumst und endlich mal die alle Töpfe in der Küche putzt, dann machst du damit Gona Bhakti, indirektes Bhakti, weil das dir eine Möglichkeit gibt, Krishna besser besser Service darzubringen. Denn wenn du Tamas und Rajas um dich herum hast, dann wirst du nicht inspiriert sein, Service zu tun. Nicht? Jemand, der in Tamas und Rajas ist, den geht es nur um sich selber. Im Tamas ist er distressed und depressed und in Rajas ist er im totalen Stress. Jedes Mal ist er im Mittelpunkt. Er ist gestresst oder er ist distressed, nicht? Aber er sieht nur sich selber. Also du musst, wenn du ein bisschen weiter schauen willst und nicht nur auf dich, dann musst du Sattva, die Hilfe von Sattva in Anspruch nehmen. Und das ist eine Art indirektes Devotional Service. Ist nicht direkt, aber es ist indirekt, weil es dir verhilft zu direkten hingebungsvollen Dienst.
Ja, ich wollte fragen, wie ist das mit Sankirtan? Weil du hast auch früher uns gesagt, dass Krishna sagt, ich bin nicht in der Kunta, ich bin auch nicht in den Herzen der großen Yogis, die auch nicht meditieren, aber dort, wo die Devotees mit Heiligen Namen.
Ja, ja.
Ich wollte nur fragen, du hast diese fünf Kategorien
hier. Ja, gezählt. Es gibt also, danke, es gibt noch weitere Kategorien, wie Krishna erscheinen kann und mit ihm seine spirituelle Atmosphäre bringt, nämlich durch das Chanten seiner heiligen Namen. Nicht? Er sagt, Tatratishtami Narada, da stehe ich, wo meine heiligen Namen gechantet werden. Und er kommt dorthin. Deswegen hat Chaitanya Mahaprabhu einen Auftrag gegeben an seine Devotees. Kurz bevor Vrindavan, Navadvip verlas, sagte er, ich werde jetzt gehen, aber ihr solltet zusammenkommen regelmäßig und die heiligen Namen chanten, dann werde ich da sein bei euch. Chaitanya Mahaprabhu ist an vier Orten gegenwärtig, nämlich dort, wo Mutter Sachi ihm Speise darbringt. Er ist im Hause von Shivas Thakur gegenwärtig, wenn Kirtan gemacht wird. Also er ist im Hause Raghavendra Pandits gegenwärtig und er ist im Herzen der Devotees gegenwärtig, so wie sie Kirtan machen. Das ist der Aufenthaltsort des Herrn. Er kommt, wenn Kirtan gemacht wird. Und das kann man spüren, wenn man es gibt bei Kirtan-Festivals wird immer eine Möglichkeit geschaffen, für Krishna zu erscheinen. Das ist ganz normal in Berliner Wohnungen. Da wird ein Bild aufgehängt. Wenn die Devotees von Krishna zusammenkommen und chanten, dann erscheint Krishna. Und deswegen hat Prabhupada gesagt, bei Gornitai, insbesondere bei Gornitai, braucht es keine Installationszeremonie. Einfach wenn man sitzt und chantet, erscheint Gornitai. Also wenn die kommen, tanzenderweise. Ich überlege noch gerade. Ja, deswegen, heute habe ich gedacht, zuerst wollten wir noch hier ein bisschen zaubern, hätte ich fast gesagt, ein bisschen Amara bitten, ein Jagger zu machen, aber das hat nicht so schnell geklappt, zeitlich.
Er ist in Hamburg heute.
Er ist in Hamburg, ja. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir als Einweihungszeremonie Sanketan und laden Krishna ein, indem wir die Bodies einladen.
Heißt das, dass auch mehr Preis oder die Leute, die nicht an Krishna glauben, wenn sie den Heiligen Namen singen? Weil hier steht ein großer Devote, wo er den Ort schafft.
Das ist halt, ja. Ich verstehe. Bhavad Vida Bhagavatas Tirta Bhuta Svayam Vibhu Tirti Govanti Tirta Nista Svantas Dena Gadavita. Mein lieber Herr, die Bodhis wie du sind heilige Orte in einer personifizierten Form, denn du trägst die Persönlichkeit Gottes immer in deinem Herz und verwandelst somit alle Orte in Orte des Pilgern. Es ist so, Miriam, du hast dich wunderbar gehalten. Also wirklich, ich muss dich wirklich beglückwünschen, dass du so still bleiben konntest in einer Vorlesung, ist einfach nur, zeigt deine innere Größe. Wenn du vielleicht noch so ungefähr 5 Minuten so still weitermachst wie bisher, dann das wäre gut. Und danach sprechen wir und essen Prasadam und alles. Wenn du vielleicht 5 Minuten noch so wie so ein Yogi stillschweigen bewahrst, das wäre gut. Das schaffst du, Miriam. Das schaffst du leicht. Das ist so eine Frage, die du stellst. Manifestiert sich Krishna im Herzen eines Devotees, der chantet? Du musst wissen, Krishna ist angezogen durch Liebe. Wenn du mit Liebe chantet, dann kommt Krishna. Aber wenn du nicht in diesen Strom der Liebe reinfindest, dann hält er sich doch noch verborgen. Deswegen ist es gut, wenn man chantet, so sagt Bhaktivinoda Thakur, wenn man Sanketan macht, da sollte mindestens ein reiner Gottgeweihter dabei sein, der Krishna anzieht. Das heißt, dass die anderen vielleicht noch nicht Krishna anziehen. Und deswegen geht man sicher, dass man also einen super dabei hat. Deswegen, die Devotees, da sollten nicht die besten Musiker singen, sondern die besten Devotees singen, um Krishna anzuziehen. Das ist die Idee. Ja.
Aber hat der heilige Name nicht selbst eine reinigende Wirkung? Es gibt auch diese drei Stufen des Chantens. Und wir fangen alle bei der ersten Stufe an, wo wir also vergeben begehen. Aber wenn wir einfach trotzdem weiter chanten, werden wir gereinigt und dann kann sich Krishna entfalten im Herzen eines Bhaktas.
Ja, ja. Ja, wenn der Devotee, das ist richtig, weiter, wenn der Devotee von der Stufe des Chantens mit Offense und mit Vergehen zu der Stufe kommt, das Nama Basa, dann scheint Krishna zunächst ein bisschen durch, wie die Sonne, die am Morgen vielleicht noch nicht sichtbar ist, aber deren Strahlen schon sichtbar sind. Und dann, wenn der Devotee zum Reinschenken kommt, dann geht die Sonne im Herzen auf und dann wird Krishna tatsächlich sichtbar. Nicht nur seine Strahlen. Und ja, dazu ist das Chanten. Ja, da wollen wir alle hinkommen. Zu diesem Shuddha-Namen. Das ist, ich will dir persönlich sagen, das ist für mich die einzige, das ist mein Weg im Krishna-Bewusstsein. Da habe ich wirklich gesehen, das ist der Weg, der mir offen steht im Kali-Yoga. Das ist der Weg, den Prabhupada aufgezeigt hat, zu weiteren Stufen des heiligen Namens zu kommen. Danke, das ist...
Ich hatte noch eine Frage zu den heiligen Flüssen. In Indien gibt es ja fünf Flüsse, die heilig sind. Ganges, Yamuna, Godavari, Narmada und Krishna. Das sind fünf heilige Flüsse. Was ist der Unterschied zwischen den heiligen Flüssen und den anderen Flüssen, die also nicht als heilig bezeichnet werden? Beim Ganges wissen wir, kommt von Vishnus Lotus, wissen bei der Yamuna wissen wir, sie manifestiert sich als Fluss.
So hat jeder diese anderen heiligen Flüsse einen heiligen Bezug. Und oft sind sie mit Shiva, im Falle von Narmada, da finden sich Shiva-Lingas, die sich manifestieren im Fluss. Du tauchst da und kommst mit Shiva-Lingas raus, die manifestieren sich da. Und jeder dieser Flüsse hat also einen heiligen Bezug. Das Interessante ist jedoch, es gibt einen Schlucker von Rupa Goswami, der sagt, die Yamuna fließt durch alle Ozeane, ohne ihre Identität aufzugeben. Also hier, was wir hier hören, ist, dass das Wasser eines heiligen Flusses mit allen Wässern in Kontakt steht, allen Ozeanen, nicht? Und somit durch Association überall gegenwärtig ist. Und deswegen haben alle Flüsse in gewisser Weise etwas Heiliges. Zum Beispiel in Vrindavan werden alle Flüsse, die dort fließen, als Yamuna angesehen. In Himalaya werden alle Flüsse, die dort fließen, als Ganges angesehen, weil die alle mit der Ganga in Kontakt sind und durch den Kontakt sich verändern. Und gerade Wasser als Informationsträger, also die Wasserwege sind ja miteinander vernetzt und deswegen denken wir, wenn wir in der Spree eine Artig machen, in dem Bewusstsein ist es für Ganga, dass es also eine Art Connection dort gibt, eine Art ein Brief wird durch ein Postleitsystem ausgehändigt dann. Und wir wollen das eben in Kontakt bringen mit unseren oder in Zusammenhang bringen mit unseren Bemühungen, die Yamuna wieder nach Vrindavan zu bringen. Wir haben eine kleine, NGO, eine Charity entwickelt, die in London registriert ist, die heißt Braj Care, um sich um Braj zu kümmern. Und eines der Dinge, die wir jetzt gemacht haben, ist ein Film zu produzieren, der im indischen Parlament gezeigt wird, um dort politische Entschlossenheit zu bringen, oder ein political will, sagt man in Englisch, sodass die Yamuna nicht abgezweigt wird von Delhi und das Wasser zur Bewässerung der Felder benutzt wird, sondern eben das ein Großteil von Yamuna weiterhin nach Vrindavan fließt. Mhm. Das ist eine Sache. Und das wollen wir eben in Kontakt bringen. Deswegen ist uns das ganz lieb mit der Spreeartig. Dass man ein bisschen.
Bei Flüssen ist es ja so, dass an der Quelle ja nur ein Rinnsal entspricht. Ne? Mhm. Der Fluss wird dadurch breiter und enthält mehr Wasser, dass er Zuflüsse von anderen Flüssen erhält. Mhm. Also viele der Flüsse sind nicht bekannt als heilige Flüsse, die eben Zuflüsse darstellen.
Ja.
So wie er sagt, das ist im Maler ja.
Aber man sagt, durch Gemeinschaft werden die dann auch zu heiligen Flüssen. Am liebsten einen richtigen Schlocker, dass selbst die Rinnsale von den Dorfkanalisationen, die in die Ganga fließen, ne, durch die Gemeinschaft mit Ganga dann irgendwie sacred werden. Das heißt natürlich nicht, dass wir da ein Bad nehmen in dem, aber die kriegen dann die Gemeinschaft. So. Oder wie wir als gefallene Seelen in Kontakt mit Srila Prabhupada und dem Chanten ebenfalls erhoben werden durch Gemeinschaft. Sehr wichtig. Ja, ihr Lieben, noch jemand? Ramani? Tusha Krishna? Ich hatte gedacht, aber Ramani, du hast fantastisch gesungen und gespielt heute. Wirklich. Sehr nice. So nice im Kirtan. Ne? Übrigens, Krishna, das kommt für 5 Tage nach Berlin.
Echt?
Ja, ja. Und was? Wir haben Gemeinschaft und so. Wann?
Wann?
Wann? Nein, die Fragen. Die weiß alles. Ja. Nein, nein, aber wir Konzert und Gemeinschaft. Einfach Freundschaft. Mhm. Ja, durch den Krishna.
Es heißt, dass auch ein Anfänger reine Bhakti praktizieren kann, solange diese Bhakti motivlos ist.
Mhm.
Und also nur für Krishnas Zufriedenstellung bestimmt ist. Und meine Frage, es gibt ja diese 3 Stufen, Nama Parada, Nama Das, Shudanam, ist das Chanten von jemandem, der dieses motivlose Bhakti macht, nennt man das Shudanam, ist das möglich für einen Anfänger oder ist das wirklich was man mit Entwicklung erst machen kann?
Also es gehört da schon bei diesem Chanten, dass sich Krishna zeigt, da gehört schon dazu, dass du uninterrupted, ohne Unterbrechung chantest, so richtig chantest, in dem Shudanam chantest. Und dann erst manifestiert sich Krishna. Da gibt es einen tollen Shloka im Bhagavatam. Du weißt, als die Gopis versuchten, Krishna zu treffen, als Krishna zu finden, suchten sie ja den ganzen Wald von Vrindavan ab, aber Krishna erschien nicht mehr vor ihnen. Er war erst einmal mit Radharani verschwunden, er hatte den Rasatanz verlassen mit Radharani und dann hat er auch Radharani verlassen. Und die Gopis wollten nun Krishna finden und suchten den ganzen Wald von Vrindavan ab, aber dann stellten sie fest, Krishna will wahrscheinlich verborgen bleiben. Er will nicht von uns gefunden werden. Und wenn wir jetzt suchen und suchen und suchen, treiben wir ihn nur noch tiefer in den Wald von Vrindavan und seine Lotusfüße, die uns so lieb sind, werden wahrscheinlich von den spitzen Steinen und Dornen drangsaliert werden. Und so haben sie sich dann zurückgezogen und ihre Suche nicht weiter fortgesetzt und sind dann ans Ufer der Yamuna gegangen. Die Yamuna war zu dem Zeitpunkt gebadet in das silbrige Licht des Vollmondes, der sich auf der Yamuna reflektierte und der den Strand, den Sand an der Yamuna weiß erschienen ließ. Und dort setzten sich die Gopis hin in diese und fingen an, den heiligen Namen Krishnas zu chanten, um auf diese Weise mit Krishna wieder in Verbindung zu treten. Und nach einiger Zeit dann erschien Krishna vor ihm. Er hatte seinen Schal genommen und trug ihn nicht mehr über den Schultern, sondern trug ihn in der Hand, um den Gopis klar zu zeigen, zeigen, seht, ich trage noch genau die gleiche Gelande. Die war nicht mehr bedeckt durch den Schal, der über seinen Schultern wogte, sondern jetzt war die Gelande sichtbar, nicht verdeckt durch den Schal. Und Krishna wollte zeigen, ich habe eure Opferung und eure Liebe angenommen und halte sie in Ehren. Seht, seht. Und dann sagte Krishna, ich weiß, dass ihr nicht verstehen könnt, warum ich nicht vor euch erschienen bin. Ihr habt mich gesucht, aber ich bin nicht gekommen. Ihr habt gechantet und ich bin nicht gekommen am Anfang. Warum nicht? Weil ich eure Hingabe zu mir stärker machen wollte. Und so ist es auch beim, wenn du auf die Stufe des Shuddhanam kommen möchtest, dann wird Krishna dich erstmal testen und deine Entschlossenheit sehen. Besonders wird Krishna dich testen, wenn du durch die trockenen Phasen des Chantens hindurch geht. Zur Zeit des trockenen Chantens musst du dein Vertrauen in Krishna aufrechterhalten und deine Bemühung zu chanten aufrechterhalten. Krishna will dein Vertrauen dann sehen, dass er gegenwärtig ist und wird das sehen, dass das konstant ist, nicht? Dass es nicht nur ein Strohfeuer ist und dann wieder verschwindet, sondern dass das uninterrupted wird. Uninterrupted, ununterbrochenes Chanten ist wichtig für den Shuddhanam. Du kannst sicherlich gut chanten und somit eine Bhakti Tätigkeit tun, die als Tätigkeit rein ist, weil sie nicht motiviert ist. Du wirst das für eine kurze Zeit nur schaffen, wenn dein Herz nicht gereinigt ist. Aber erst wenn dein Herz gereinigt ist, dann kannst du reine Bhakti mit einem reinen Herzen ausführen. Und nur in diesem Herz, was aufgeräumt ist und rein ist, wird Krishna erscheinen und der heilige Name wird erscheinen. Du kannst eine Tätigkeit ausführen, die für sich gesehen reine Bhakti ist, aber damit Krishna erscheint, muss dein Herz ein Dharma werden, wie von Vasudev, der ein reines Herz hatte. Krishna ist dann in seinem Herzen erschienen und von da wurde das Herz zu einem Dharma und von dem sein Vasudevs Herzen ist er in das Herz von Devaki dann gegangen und hat dann Geburt genommen oder ist dann erschienen. Gut, ihr Lieben, nun sind der Wort genug geschehen und ich hatte Miriam auch versprochen, nicht länger zu sprechen. Und Miriam, ich bin total, wirklich, du hast dich total gut gehalten, fantastisch. Jetzt sind der Wort genug geschehen, wir haben, glaube ich, Prasadam geopfert, jetzt kommt Bhavinis Part wieder. Jetzt musst du deine Gäste versorgen. Hare Krishna. Also alles Liebe und Gute für euch. Hare Krishna. Hare Krishna.